Und Herr, ich bete, dass du, ja, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen kann, dass auch hier ein Keim, ein Same gesät wird und keimen kann und eine gute Frucht entsteht. Amen.
Amen. Soli Deo Gloria. Gott allein sei die Ehre. Gott allein sei die Ehre. Ich hatte ja in der vorletzten Woche mit meiner lieben Frau das Vorrecht, eine Woche in Israel verbringen zu dürfen. Und ich hatte gerade mit Ingrid darüber gesprochen, gerade in diesen Zeiten ist es ein besonderes Vorrecht, dass man so eine Sachen erleben kann. Und auch wenn wir heute hier sitzen, dann ist es ein Vorrecht und viele Sachen nehmen wir so als selbstverständlich, als gegeben hin, aber Gott will uns einfach dienen und wir können und sollen auch dankbar sein in dem allen, was wir erleben dürfen. Und wenn ich erzähle, dass ich mit Dori in Israel war, da ist mir so eine Sache ganz wichtig geworden und das möchte ich so als Ermahnung am Anfang des Gottesdienstes sagen. Als Jesus am See Genezareth war und in Kapernaum, in Chorazim und Bethsaida war, ihr kennt die Stelle schon alle, da haben diese Dörfer, diese Städte, die florierend waren, sein Wort aber nicht aufgenommen. Die haben ihm nicht geglaubt. Und dann hat er so ein Wehewort ausgesprochen und hat gesagt, wehe dir Chorazim, wehe dir Bethsaida, wenn Tyros und Sidon dies gehört hätten und so weiter. Und 300 Jahre später, und wir waren da, wir haben es wirklich leibhaftig gesehen, gibt's diese Städte nicht mehr. Die wissen nicht weshalb. Die sagen so 300 Jahre später, vielleicht ein Vulkanausbruch, wie auch immer. Es ist nur noch ein paar Ruinen da. Wir standen in der Synagoge, wo Jesus in Kapernaum gelehrt hat. Das war so ein berührender Moment. Aber das Wort Gottes ist relevant. Und meine Ermahnung an uns ist, dass wir nicht so den nächsten Punkt des Gottesdienstes an uns vorbeirauschen lassen, sondern dass wir so eine Erwartungshaltung haben, dass ihr das Wort Gottes ergreift, denn es ist ein Rema, es ist etwas für euch auch heute da. Also seid aufmerksam und ergreift dieses Wort. Die Predigt möchte ich nennen, weil Hans-Joachim mich immer im Nachhinein fragt, wie nennst du denn deine Predigt? Ich nenne sie eine Weihnachtspredigt zu Ostern. Und ihr werdet gleich wissen, weshalb. Ich lese aus Jesaja, eigentlich in unserer deutschen Bibel beginnt es im Vers 8,23, in der hebräischen Version wäre das schon Kapitel 9. Also Jesaja 8,23. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Und jetzt bei uns Vers 9. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen und im Schlachtgetümmel und jeder Mantel durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Und jetzt kennen wir es alle. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Und als ich das letztens so in meiner persönlichen Gebetszeit gelesen habe, da hat es so doll an meinem Herzen gesprochen, dass ich dachte, darüber möchte ich beim nächsten Mal predigen. Deswegen danke, Birol, dass du mich angeschrieben hast. Und ich möchte ganz kurz in den historischen Bezug mal reingehen. Jesaja hat ja diese Prophetie ausgesprochen und Jesaja lebte 710 bis 740 vor Christus. Und es fängt also im Alten Testament, ich beziehe mich so ein bisschen darauf, mit David an. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er machte vieles falsch. Wir wissen, Bathseba, Uriah, die Volkszählung, aber nichtsdestotrotz, der liebte Gott. Der glaubte nicht nur, sondern der liebte Gott, der war leidenschaftlich. Als er die Bundeslade wieder zurückgeführt hatte, da war er wie Petrus, der tanzte hinterher, dem war seine Würde egal. Und genau so ein Herz möchte ich auch haben. Ich möchte Gott lieben. Und ich erinnere mich an die Predigt, die der Avi Schneider vor kurzer Zeit mal hielt. Und zwar sagte er, wie sollen wir Juden missionieren? Und zwar sagte der, mach sie, make them jealous, mach sie eifersüchtig. Und das habe ich so einmal versucht in einem Gespräch und habe gesagt, weil dich fragt jeder, are you believers? Und die sind auch alle gläubig. Und also die meisten. Und ich habe so gesagt, ich liebe Gott. Und es ist so, da werden die Augen so ein bisschen größer. Das ist, wir glauben nicht nur, wir sollen ihn lieben. Sagt doch Jesus übrigens. Und David war so ein Mensch, der liebte Gott. Und dann ging es weiter mit Salomo. Salomo hat auch richtig gut begonnen. Und dann hat er leider den Fehler begangen und hat sich so viele Frauen genommen. Und nicht, dass die Frauen der Fehler waren, aber diese ganzen Götter. Die Frauen waren auch der Fehler. Aber die ganzen Götter, die noch dazugekommen sind, denen er Standbilder gemacht hat, die er angebetet hat, darüber war Gott zornig. Und dann ging die Trennung zwischen Nord- und Südreich. Das Nordreich wurde von Jerobeam regiert. Und wir lesen, wenn wir dieses Alte Testament lesen, immer den Bezug auf Jerobeam, dass er schlimm war, dass er Israel in den Abfall verführt hat, dass er Götterbilder gebaut hat und Opfer getätigt hat. Sogar Kinder wurden geopfert. Und Israel wurde von Gott gerichtet und darüber prophezeit Jesaja. Und Gott war zornig über Israel. Und jetzt kommt mein kurzer Seitengedanke. Und Carola, du hattest es gerade gesagt. Ich dachte mir eigentlich, wenn wir zugehört hätten, dann ist es fast die Predigt. Wir leben auch in so einer Zeit der Todesschatten. Wir leben auch in so einer Zeit, wo den Menschen Gott weitestgehend egal ist. Und Gott ist darüber auch zornig. Wir haben vielleicht nicht so viele Götzenfiguren aufgebaut, aber wenn wir in viele Hotels gehen, stehen auch Buddha-Figuren rum oder in irgendwelche Thai-Restaurants. Aber wir dienen anderen Göttern, zum Beispiel unserer persönlichen Freiheit. Und dieser persönlichen Freiheit, der opfern wir auch unsere Kinder. Jeden Tag werden Kinder abgetrieben Und das fing so an, dass uns gesagt wurde, okay, das sind nur Zellklumpen, das sind gar keine richtigen Menschen bis zu dem und dem Monat. Und mittlerweile ist diese Schlechtigkeit, die Bosheit so weit, dass die Pläne sind, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, aber das Kind bis zum 9. Monat abzutreiben. Sterbehilfe ist auch kein Tabu mehr. Das, im Moment ist die Diskussion nur darüber, dass du sterben kannst, wenn du alt und krank bist, aber wer weiß, wie es weitergeht. Und wenn dieser Stein aus der Mauer gerissen wird, der Werte Gottes, dann dringt diese Schlechtigkeit so durch. Und Gott ist darüber zornig. Und ich frage mich, wo ist unsere Buße? Wo sind unsere Gebete? Wo ist unser Aufschrei dafür? Wo reden wir auch mit unserem Umfeld darüber, dass es falsch ist, dass es Sünde ist. Gott ist zornig. Wir denken oftmals, okay, weil wir so ein humanistisches Bild vom lieben Gott haben, dass es sozusagen Alte Testament ist, aber Gott hat sich nicht geändert. Gott ist genau wie im Alten Testament im Neuen und wir lesen im Römer 8, Vers 18, 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. War nur so ein kurzer Seitengedanke. Jetzt wieder zurück zu Jesaja. Der lebte genau in dieser Zeit, wo Gott Gericht über Israel ausrief. Das Nordreich und auch das Südreich, das wurde schon von den Assyrern, Assyrien ist im Norden bedrängt und es ist eigentlich das Gebiet, was total grün ist. Da wächst der Granatapfel, da wachsen Trauben, wir waren auf den Golanhöhen, da sind jetzt Weinfelder und die Verheißung war, dass alles verbrannt wird, dass die Kornfelder weg sind und alles kahl ist. Und jetzt wird's wieder ein bisschen schöner. Gott ist zornig, aber trotzdem hat er eine Verheißung gegeben und ist über allem trotzdem gnädig und barmherzig. Und es ist diese Hoffnung für Israel und die Hoffnung auch für uns. Eigentlich unsere einzige Hoffnung. Und ich lese nochmal, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tag Midian. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durchs Blut geschliffen, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das war jetzt mal nach Martin Luther übersetzt. Israel und die Heiden, also wir dürfen uns freuen. Jetzt wird's nämlich richtig cool. Galiläa heißt wörtlich Kreis der Heiden und die werden zur Ehre gebracht. Jesus verbrachte einen Großteil seiner Kindheit und seines öffentlichen Wirkens in Galiläa. Und es ist nicht durch Zufall geschehen, sondern es war die Erfüllung einer Prophezeiung. In Matthäus 4,12 steht geschrieben, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, wiederhole, das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschatten wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und dies war das erste Kommen des Messias. Und es ist unsere Chance, dem Zorn Gottes zu entkommen, dass wir Jesus aufnehmen und dass, wenn wir ihn aufgenommen haben, er uns als seine Gerechtigkeit ansieht. Und dann wird ein zweites Kommen kommen, des Messias, diesmal nicht nach Galiläa, sondern auf den Ölberg. Und da wird er dem Krieg, der Terrorherrschaft, der Sklaverei, allem Elend ein Ende bereiten und wir werden in Freude und Frieden leben. Und wir können sagen, Maranatha, Herr, komme bald. Und ich muss euch sagen, so sagen es ganz viele, er kommt bald. Er kommt sehr bald. Und wir müssen und wir sollen und wir dürfen uns darauf vorbereiten und bereit sein. Und es soll so eine Ermahnung sein. Ich lese weiter im Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dieser erste Teil des Verses steht dafür, dass Jesus Mensch ist. Ein Kind ist uns geboren bedeutet sein Menschsein. Der Sohn steht für das Gottsein. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, heißt, dass er der König der Könige ist und diese Herrschaft der Sünde, dieser Treiber, der Stab des Treibers, der ist für uns zerbrochen. Und dann geht's weiter. Und jetzt komme ich sozusagen zu dem Hauptteil, diese Namen, die Jesaja prophetisch für Jesus Christus gegeben hat. Und davor möchte ich aber kurz sagen, wir entscheiden, ob wir diesen Namen, der gegeben ist, auf uns anwenden oder ob wir ihn einfach nur als schönen Namen, den wir vielleicht besingen, stehen lassen. Und ich habe so als Vergleich gegeben, Jonathan, weil er da hinten so schön sitzt neben Jens, der kann sich auch entscheiden, ob er den Namen, den wir als Eltern innehaben, ob er dem Folge leistet oder nicht, ob er sozusagen dieser eine Name Ratgeber, ob er dem Rat befolgt, den Rat der Mutter, der ist meistens sehr, sehr gut, ob er dem befolgt oder ob er seine eigenen Dinge tut. Und so können wir uns entscheiden, ob wir diese Namen auf uns anwenden lassen. Und wir beginnen mit dem ersten Namen. Da steht Wunderbarer. Und ich dachte ja immer, ich habe es so im Zusammenhang gelesen, dass es ein Adjektiv ist, aber es ist ein, im neuen Deutsch heißt es Nomen, wir haben noch Substantiv gelernt, ein Dingwort. Und Jesus ist der Wunderbare und die hebräische Übersetzung sagt, er ist der Wunderberater, er ist dein Wunderplaner. Und du kannst das für dich in Anspruch nehmen. Im 2. Mose steht, 15 Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Herrlichkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringend? Jesus will mein Wunderplaner sein. Ben Gurion, das ist ja der Flughafen in Tel Aviv, der sagte, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, naja, ich glaube eigentlich gar nicht an Wunder, dann muss ich dir sagen, es ist falsch. Wir können Gott alles zutrauen. Wenn wir ihm zutrauen, dass er die Welt erschaffen hat, dann können wir ihm auch zutrauen, dass er alle anderen Wunder befähigen kann. Ich glaube daran. dass Jesus durch eine Jungfrau geboren wurde. Ich glaube daran, dass ein Kanaan Wasser zu Wein verwandelt hat. Ich traue Gott Wunder in meinem Leben und in deinem Leben zu. Und vielleicht kommen wir jetzt in so eine Zeit, wo wir öfter mal Wunder brauchen, wo wir vielleicht nicht zu essen haben und Gott uns übernatürlich versorgt. Ich glaube daran, dass Gott auf wundersame Art und Weise eingreifen kann, wenn du krank bist, wenn du eine schlechte Diagnose hast. Ich glaube daran, dass er deine Beziehung, die vielleicht zerstört ist, auf wundersame Art und Weise verändern und heilen kann. Ich glaube daran, dass er dich befreien kann von Gebundenheit und Sünde. Allein die neue Geburt ist schon das größte Wunder, dass wir eine Wesensveränderung in unserem Leben erfahren. Der zweite Name, Ratgeber, Berater. Wie oft treffen wir Entscheidungen, ohne Gott zu fragen? Ich habe mir eigentlich so mal vorgenommen, ab so einem bestimmten Geldbetrag, da will ich immer beten davor, das gelingt mir nicht immer, aber ich möchte Jesus als Ratgeber in meinem Leben haben. Er ist die Weisheit und die Erkenntnis. Wen besseren können wir haben als Jesus oder Gott, dass wir fragen bei den Problemen unseres Lebens? Und wie bekommen wir diesen Rat? Wir bekommen den Rat, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir unsere Klappe in dem Falle halten und zuhören, indem wir der Inspiration des Heiligen Geistes vertrauen, dem inneren Zeugnis vertrauen, indem wir beten, aber ganz wichtig auch, dass wir im Wort Gottes forschen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Ich will mehr davon, ich will mehr von dem Rat Gottes, von dem Rat Jesu. Und ich ermutige euch, dass ihr auch euch danach ausstreckt. Jesus will dein Ratgeber sein. Der dritte Name ist starker Gott, mächtiger Kämpfer. Als wir diese Woche in Israel verbracht haben, da haben wir ganz viel in sogenannten Airbnbs geschlafen. Und zwar, nur zur Erklärung, falls jemand nicht weiß, was es ist, das ist wie so ein privates Hotel in einer Wohnung. Jemand stellt seine eigene Wohnung zur Verfügung, wohnt teilweise selbst da und du bezahlst ganz offiziell dafür und hast aber die Möglichkeit, mit den Menschen persönlich in Kontakt zu treten. Und eines unserer Highlights war, auch am See Genezareth, haben wir bei einem 88-jährigen Mann geschlafen, der für uns so ein Frühstück, wir waren 2 Tage da, zubereitet hat. Und wir haben uns mit dem einfach unterhalten. Und der hatte als 14-Jähriger schon angefangen, in der israelischen Armee zu dienen, ist dann relativ weit hochgekommen und hat uns von seinen Erfahrungen berichtet. Und wegen starker Gott möchte ich euch diese kurze Geschichte erzählen, die mein Herz wirklich berührt hat. Und zwar, Israel ist ja, als es gegründet wurde, bevölkert gewesen nur von 600.000 Juden, die aber von 10 Millionen Arabern umgeben waren. Und die fanden gar nicht so gut, dass Israel gegründet wurde. Und deswegen haben sie sich überlegt, okay, wir greifen an und zerteilen es in 3 Teile. Der oberste Teil gehört zu Syrien, die Assyrer, die Syrer sozusagen. Der mittlere Teil Jordanien und der südliche Teil Ägypten. Und dann wurde der Angriff durchgeführt. Und er erzählte, dass 10.000 Angreifer aus Jordanien Richtung Haifa vordringen und die sind bis zu einem Kibbutz gekommen. so einem Wehrdorf sozusagen. Da waren 500 Mann, 250 Frauen, 250 Männer mit alten, klapprigen Gewehren. Und die haben jede Nacht eine Angriffswelle gefahren und jede Nacht sind sie gescheitert. Und die haben das immer wieder versucht und dann haben sie gesagt, das ist sinnlos, auf deren Seite kämpft Gott. Und wir möchten nicht auf der falschen Seite kämpfen. Und dann sind, und das hat mein Herz bewegt, dann sind die, haben die die Seiten gewechselt. Dann sind die sind die zu den Israelis gegangen und er sagt, heute noch sind ganz viele loyale Soldaten in der israelischen Armee Araber. Und die sagen, wir möchten auf der richtigen Seite kämpfen, da wo Gott kämpft. Und das finde ich richtig cool, das war für mich Altes Testament und er sagt auch, ja, das ist so. Und Gott möchte auch dein Gott sein, der für dich kämpft. Vertraue ihm und lass ihn den Kampf deines Lebens kämpfen. Und manchmal ist das Ergebnis anders, als wir uns das vorstellen. Wir stellen uns vielleicht den Sieg anders vor, aber im Endeffekt wird es immer siegreich für uns sein. Auch wenn wir im Himmel sind. Danke. Amen. Der nächste Name. Vater der Ewigkeit. Es gibt ganz viele Bibelstellen über Vater sein und vielleicht hat der eine oder andere Schwierigkeiten mit dem Begriff des Namens Vaters. Und Gott ist ja, aber Gott hat uns nun mal, hat sich nun mal entschieden, dass er Vater sein möchte. Hätte er auch Mutter sagen können, aber er will natürlich irgendwie beides sein. Aber dieses Wort Vater wird uns ja auch von Jesus gelehrt. Ich lese mal zwei Bibelstellen vor, die mich auch berührt haben. Jesaja 63, 16. Und doch bist du unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist Erlöser von Ewigkeit her. Die zweite Stelle, Jeremia 3, 19. Ich hatte zwar gedacht, was für eine Stellung will ich dir geben unter den Söhnen? Und ich will dir das erwünschte Land schenken, das allerschönste Erbteil der Völker. Und ich hatte auch gedacht, ihr würdet mich Vater nennen und ihr würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Ich hatte gedacht, ihr würdet mich Vater nennen. Und wir wollen Gott unseren Vater nennen. Und wisst ihr, wenn die hebräisch sprechenden Menschen dieses Wort unser Vater verwenden, dann bedeutet es folgende Eigenschaften. Mein Vater ist Stärke. Mein Vater ist Herrlichkeit. Mein Vater ist Güte. Mein Vater ist Leuchte. Mein Vater ist Frieden. Und dies gilt für Ewigkeit. Vater der Ewigkeit. Eigentlich könnte man über jeden Namen wahrscheinlich eine eigene Predigt halten. Aber ich komme zum letzten. Fürst des Friedens. Und diese Zeit, die ist natürlich, wir sehen uns nach Frieden. Jetzt, wo es so relativ dicht rangekommen ist, diese Kriegstreibereien. Wir sehnen uns nach Frieden in der Welt. Wir sehnen uns nach Frieden in unserer Umwelt, in unseren Familien. Aber das Wichtigste ist Frieden in unserem Herzen. Wir brauchen Frieden in unserem Herzen. Und wisst ihr, das ist der größte Unterschied, der einen Gläubigen an Jesus Christus und zum anderen Menschen darstellt. Dass wir Frieden im Herzen haben können. Und danach dürfen und sollen wir streben und dann davon erzählen, auch dass andere Menschen diesen Frieden erreichen. Ich fasse nochmal diese fünf Namen zusammen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und meine Frage zum Ende ist, wenn du noch niemals diese Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn anzunehmen, und du aber heute diese Sehnsucht in dir spürst oder wenn du doch später vielleicht hörst, dann ist heute dein Tag des Heils. Denn es ist heute dein Tag deiner Errettung, denn du weißt nicht, ob morgen nochmal eine Chance dazu besteht. Und wenn du auch Christ bist und dich angesprochen fühlst von diesen Namen, die Jesaja prophetisch unserem Herrn Jesus Christus gegeben hat, dass er ein Wunderbereiter für dich sein kann, wenn du das benötigst, dass er dein Ratgeber ist, dass er dein starker Gott ist, dass er dein Ewigvater ist und dein Friedefürst, dann möchte ich dich auch einladen, dass wir nach dem Gottesdienst oder sagen wir vielleicht nicht nach dem Gottesdienst, sondern als Teil des Gottesdienstes nochmal zusammen singen, dass wir hier nach vorne kommen und du bist eingeladen, dass wir gerne im nötigen Abstand miteinander beten, dass Gott auch in dein persönliches Leben eingreift. Und ich möchte nochmal mit uns beten und dann lade ich das Lobpreisteam nochmal nach vorne ein und dann lasst uns so eine Zeit haben. Jesus, Worte können dich gar nicht beschreiben. Du willst alles für uns sein und oftmals erfassen wir das gar nicht. Du willst unser Leben regieren, aber auf so eine angenehme Art und Weise, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns dienst, dass du uns veränderst, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir dieses Reich Gottes, was nahe herbeigekommen ist, dass wir das auch in unsere Umwelt weiterverbreiten. Rüste uns dazu aus, mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Vater, hilf uns, dich mehr zu lieben, dich mehr anzubeten, deinen Willen mehr zu folgen. Danke für deine Güte und deine Gnade, Herr. Wir preisen dich. Amen.